wieso nennen wir die Marktführer, die wir haben, Hidden Champions? Das ist immer so, das hat nicht nur Bescheidenheit, sondern das klassifiziert uns hier in einer gewissen Form. Wir müssten eigentlich eben halt nach vorne preschen und sagen, hallo, wir sind eben mal noch das Land, was eben halt viel kann und wo wir eben mal doch viel schaffen können.
Menschen, Marken, Möglichkeiten, Berger. Der Podcast für Business im Aufbruch.
Willkommen zum neuen Podcast Business im Aufbruch. Mein heutiger Gast ist jemand, der in Hannover seit Jahren Dinge anpackt, an die sich andere gar nicht herantrauen. Er ist ein Rulebreaker. Sein Name Oliver Blume. Er ist serieller Unternehmer, Visionär und jemand, der Landmark-Projekte nicht nur denkt, sondern tatsächlich umsetzt. Vom Fernsehturm über das ehemalige Kaufhofgebäude bis hin zu seiner Rolle als Geschäftsführer von Universal Quantum Deutschland, einem Unternehmen, das an skalierbaren Quantencomputer arbeitet. Wir sprechen heute über Mut, Zukunft, Technologie und darüber, wie man Stadtentwicklung und Hightech miteinander verbindet.
Berger, der Podcast.
Hallo Oliver, ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen im Überwegs.
Hallo Uwe, vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich, dass du gekommen bist. Dein Name in den letzten Monaten ist ganz schön durch Hannover geweht. Immer
das
öfter.
Wollte ich nicht.
Das wolltest du nicht, aber du kommst gar nicht drum herum. Du hast mittlerweile tatsächlich in Hannover unheimlich viele Projekte am Start und du hast sowieso eine lange Unternehmerkarriere. Ich fange mal jetzt ganz hinten an, nämlich das, was relativ aktuell gerade ist. Also warum du als Unternehmer in die Immobilienentwicklung eingestiegen bist. Das ist ja so ein Thema, was dir eigentlich in deiner Karriere an anderen Stellen so ein bisschen schon begegnet bist. Also du hast das Boxhotel mit erfunden, du hast aber auch Apotheke mitgegründet, bist im Quantencomputerbereich. Fangen wir mal noch mal ein bisschen an der Frage, was reizt dich eigentlich als Unternehmer? Was bist du eigentlich für ein Unternehmer? Wie würdest du dich selber beschreiben?
Also ich bin ein sogenannter Rulebreaker, disruptiver Unternehmer. Das ist das, was mich eigentlich beschreibt. Das bedeutet eben halt, ich mache immer irgendwelche Sachen, die andere Leute nicht unbedingt machen, weil sie vielleicht nicht drauf kommen oder weil sie auch nicht verrückt genug dafür sind. Mhm. Und das prägt mich und das ist eigentlich eben mal der rote Faden, der ansonsten durch die ganzen Branchen, die ich ansonsten streife oder umsetze, eben halt gar nicht so zu sehen ist.
Und Rulebreaker, was macht dich da besonders an? Was reizt dich, das zu tun, was die anderen eben nicht tun?
Also einmal ist dieses Thema Rulebreaker, ich bin ja auch Geschäftsführer und Gesellschafter der Rulebreaker Society. Das ist so ein großes Netzwerk international für disruptive Unternehmer und Unternehmen. Und irgendwie kam mein Partner dort, Zukunftsforscher, mhm, irgendwann mal da drauf, dass das unter Umständen eine Spezies ist, die, mhm, die schon früher durch Schumpeter mal beschrieben worden ist, durch kreative Zerstörer. Mhm. Und da bin ich irgendwann mal reingerutscht und es hat sich so gezeigt, dass ich, glaube ich, schon da auch ganz gut zu passe. Das sind eben halt Leute, die versuchen, Märkte zu verändern und neue Ideen eben mal reinzubringen und gegen, teilweise eben halt auch gegen geschriebene oder ungeschriebene Gesetze eben halt zu gehen.
Schumpeter hat ja auch den Innovationsbegriff sehr geprägt und dazu gehört sicherlich auch immer die Idee, dass man Werte schafft, also dass man nicht nur gute Ideen hat, sondern dass da immer auch eine monetarisierbare, eine Wertedimension dahinter steckt. Wie würdest du für dich selber die Ziellinie definieren, die du in deinen Projekten suchst? Geht es da immer um einen wirtschaftlichen Erfolg oder gibt es auch andere Themen, die dich besonders reizen?
Also ich glaube, der Anfang ist immer die Leidenschaft. Und die Leidenschaft wird dann natürlich eben halt über eine Transformation eben halt geändert. Rulebreaker, disruptive Unternehmer machen ja nichts anderes, als gegebene Ideen in anderen Märkten umzusetzen. Und ich sag's mal ähnlich wie bei einem Künstler, in vielen Bereichen irgendwie zu klauen und das eben kognitiv zusammenzumischen und daraus eben halt ein neues Produkt, einen neuen Markt oder sowas zu schaffen. Mhm. Und ich glaube, fast immer wird das eben halt belohnt, dass es dann nachher auch irgendwann mal eine Wirtschaftlichkeit bekommt, weil du diese Leidenschaft eben halt zusammensetzt mit dem Wunsch, für den Kunden irgendetwas zu machen, was für einen disruptiven Unternehmer normal ist, aber wo der Markt sich eben halt vielleicht schon in die ein oder andere Richtung gegeben hat, dass es eigentlich gar nicht mehr so ist, dass der Wunsch oder das Interesse des Kundens geweckt wird. Mhm. Und das ist so ein bisschen der Fahrplan, der da meistens hintersteckt, den du aber nie offensichtlich vor dir liegen hast, sondern den du dann erarbeitest.
Und wie viel Mut muss man dafür mitbringen oder wie viel Risikobereitschaft?
Also beides ja und Verrücktheit und Naivität wahrscheinlich eben halt noch mehr, weil du gehst natürlich eben schon in Märkte rein, wo du Sachen veränderst gegen den Widerstand von denjenigen, die bis jetzt die Marktteilnehmer waren und dementsprechend, das kannst du am Anfang eigentlich gar nicht abschätzen. Wo geht das hin? Was bedeutet das? Und ja, welchen Widerstand musst du dann?
Du hast aber, wenn du jetzt so ein bisschen bilanzieren würdest, glaube ich, eher die glückliche Seite des Gewinnenden immer geschafft, oder? Oder hast du, wenn du selber zurückblickst, auch öfter mal schon den Flop statt dem Top gelandet? Wie ist so deine persönliche Rückblicksbilanz?
Das Spannende sind ja immer diese Zwischenstände. Ne? Also wenn du in Zwischenständen gehst, habe ich sicherlich ganz, ganz viele viele Probleme gehabt oder Niederlagen. Mhm. Aber wenn du dann dran bleibst und wenn du dann wirklich eben halt umsetzt, kannst du das meistens dann zu einem Gewinn umsetzen.
Ah, okay. Wir gehen mal in so ein paar Themen rein. Also du hast ja gerade schon angedeutet, du hast eigentlich einen ziemlich bunten Blumenstrauß an innovativen und auch an rule-breaking Projects. Also die letzten beiden großen Sachen, ich hatte es eingangs gesagt, du hast zwei Milestones, zwei Landmarks der hannoverschen Silhouette, den Fernsehturm und auch das alte Kaufhofgebäude gegenüber der Marktkirche erworben. Hast damit aber auch ganz besondere Pläne. Willst du mal ganz kurz so in a nutshell, so ganz krass kurz formuliert sagen, was ist eigentlich deine Vision mit diesen beiden so bedeutsamen und auch allen bekannten Immobilien?
Also einmal Transformation. Das heißt, bei den Projekten, die mich interessieren, ist natürlich eigentlich immer die Nutzung von vorgestern. Das heißt, sie gibt's nicht mehr. Mhm. Und da interessiert mich dann die Transformation. Also eigentlich wie beim Rule-Breaking. Du versuchst eben halt aus alten Sachen etwas Neues zu schaffen. Und natürlich hat das in Hannover immer bei mir damit zu tun, dass ich eine gewisse Hannoveraner Leidenschaft eben halt dort bekomme. Mhm. Beim Fernsehturm ist es so, dass ich mir überlegt habe, wo kann man ihn hin transformieren? Mhm. Das heißt, von dort aus Radiosignale zu senden oder Mobilfunk, wo er früher auch mit berühmt worden ist, das hat natürlich keinen Sinn. Und dementsprechend dachte ich mir, du musst diese Orte eben halt neu definieren. Mhm. Und das ist für mich in einer Innenstadt eigentlich immer das Logische, dass du dort Wohnungen hinbaust. Ja. Weil das ist eine meiner Triebfeder, wo ich sage, in die Innenstadt, es genügt nicht, Autos rauszulassen, sondern du musst Attraktivität eben mal reinholen. Mm. Und das bedeutet aber auch natürlich, Wohnen ist da ein sehr, sehr gutes Mittel. Wir sind ja selbst hier jetzt in einem Gebäude, was eine Büronutzung hat. Und die Innenstädte waren früher eben halt einfach lebendiger. Mm. Und das ist eben halt die eine Idee. Und natürlich auch hier haben wir den Blick. Ich finde, dass Blick immer neue Horizonte schafft und ich will dann auch Begegnungsstätten haben. Mhm. Also im Turm ganz klar, so oben ein Veranstaltungszentrum auch rein, wo wir viele Sachen machen, vielleicht sogar tolle Podcasts. Mhm. Aber auch natürlich eine Bar und da sollen oben auch Gärten entstehen, wo Hannoveraner vielleicht auch heiraten können oder vielleicht die Touristen mal von dort aus gucken können. Mhm. Aber auf jeden Fall, dass man da neue Horizonte bekommt. Und das ist eben halt so eine Idee. Somit sind bei allen Objekten, die ich hier in Hannover versuche zu entwickeln, hat das Wohnen eben halt einen starken Bestandteil. Und dann, wie schaffst du eine Attraktivität? Und Attraktivität ist einmal natürlich durchs Konzept, dass du eben halt etwas schaffst. Beim Ex-Horten wird es irgendwann mal so sein, dass dort Schulen reinkommen mit vielen tausend Schülern. Aber auch Konzepte, die einfach eine Attraktivität haben. Mhm. Das bedeutet, ich sage immer ganz gerne zu meinen Mitarbeitern, ich möchte immer alles so gestalten, dass wir ein Einzugsgebiet von 75 Kilometern haben. Mhm. Also ähnlich wie wir es schaffen, in den 3 Wochen Maschee-Fest Leute aus der Umgebung nach Hannover zu bringen, dass sie hier Spaß haben und gerne eben halt nach Hannover kommen. Genau das musst du machen. Mhm. Und das ist natürlich, wird auch durch Architektur geschaffen. Also ich will eine wirklich spektakuläre Architektur haben, die irgendwo Langeweile aus der Innenstadt eliminiert und wo man einfach sagt, wow, das habe ich jetzt von Hannover nicht gedacht.
Das ist so die Sichtbarmachung des Rule-Breakings, ne? Also das ist ja sozusagen einerseits ein Erlebnis von der inhaltlichen Füllung und der nachhaltigen Nutzung, aber irgendwie ist es natürlich auch schön, wenn man da drauf guckt und sofort sagt, boah, was ist das denn? Das hat ja auch was Überraschendes und damit auch was Image-Gestaltendes für die Stadt.
Unbedingt. Aber das sind bei den meisten Konzepten, die ich irgendwie gemacht habe, ob es nun die Easy-Apotheken waren, die ganz einfach wie einen Drogeriemarkt funktioniert haben, wo die Leute sich gar nicht mehr in der Apotheke gefühlt haben. Mhm. Im Boxhotel, wo die reingehen in ein fürchterlich kleines Zimmer ohne Fenster, wo sie sagen, wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht, was für ein Raumgefühl da drin ist. Und eigentlich ist da viel mehr Raum drin, als ich überhaupt brauche. Und diese Denkweisen, dieses Change of Mind, das ist eigentlich immer das, was ein Rulebreaker auch irgendwo triggert und was ihm dann Spaß macht, wenn dann nachher ein Wow rauskommt, wenn man dann diesen Ort oder das Projekt dann erleben kann.
Welche Bedeutung hat dabei eigentlich Hannover? Würdest du solche Projekte auch in anderen Städten machen oder ist Hannover ein ganz besonderer Ort, wo du dich wohlfühlst vielleicht sogar auch und den Mut umso mehr aufbringst, weil du das einfach hier als Home-Turf selber kennst, die Stadt?
Unbedingt, aber bei einem Rulebreaker ist es meistens so, dass natürlich diese Herausforderung interessant ist, wenn du eigentlich abgelehnt wirst. Also das ist immer eine Motivation.
Das spornt dich an, ja.
Das spornt einen an, wenn man dann irgendwie mitbekommt, nee, das geht dann nicht, das hat keinen Sinn und das ist auch nicht toll. Dann eigentlich eben halt wirklich diese Herausforderung, das dann doch umzusetzen. Und das ist eben halt auch sicherlich dieser Unterschied von Leuten, die gute Ideen haben. Da gibt es, glaube ich, recht viele davon. Aber das umzusetzen ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema. Und Hannover, ich bin Hannoveraner, das werde ich nicht verleugnen können. Und ich glaube, es macht viel mehr Spaß eben halt in einer Stadt, wo du mit bestimmten Sachen was erreichen kannst. Ist es spannender als jetzt in einer Stadt wie Peking oder New York, wo du wahrscheinlich gar nicht eben halt so viel Aufmerksamkeit kriegen kannst.
Was würdest du sagen, was ist deine größte Stärke? Weil du hast es gerade so angedeutet, manche haben schon längst aufgegeben oder haben gleich wieder auf der Hacke die Kehrtwende gemacht und haben gesagt, bloß nicht das. Was ist deine Stärke? Ist das diese Durchsetzungskraft oder hast du einfach einen längeren Atem? Bist du Marathonläufer bei diesen Projekten? Was glaubst du, was macht eigentlich deinen Erfolg aus?
Das ist eben halt wieder aufzustehen und aus Problemen Lösungen zu sehen. Also ich glaube, das ist so eine klare Eigenschaft, die Sinn macht. Je schlimmer das Problem ist, umso klarer ist meistens für mich die Lösung. Und das ist wahrscheinlich eben halt eins dieser Rulebreaker-Gene oder wie wir es auch immer nennen, die das ausmachen, eine andere Denkweise zu haben.
Beim Boxhotel hat man, glaube ich, auch so ein bisschen in den Medien mitlesen können, dass da viele auch keine gute Idee drinne gesehen haben, irgendwie so ohne Fenster und so. Sind ja manchmal entweder Denkmalschutzthemen oder vielleicht sind es bautechnische Themen oder vielleicht ist es Politik oder Öffentlichkeit. Weil mit welchen Problemen kämpfst du eigentlich am meisten oder welche regen dich am meisten auf?
Also Rulebreaking geht sehr oft gegen ungeschriebene Gesetze, aber dort bei dem Hotel ging ich gegen die geschriebenen Gesetze. Da gibt es die Niedersächsische Bauordnung. Und da habe ich in vielen Bereichen gegen verstoßen, weil ein Aufenthaltsraum ohne Fenster geht nicht. Es müssen dort, die Geschosse müssen 2,40 Meter haben. Das hatte bei mir 2,05 Meter über die beiden und viele, viele andere Sachen. Und da kommt es dann eigentlich eben halt drauf an, wie du darauf reagierst. Also ich habe da eigentlich mit einem normalen Menschenverstand agiert. So habe ich es jedenfalls gedacht. Ich habe da sogar einen Preis für bekommen. Ich habe den höchst dotierten Wirtschaftspreis dafür gekriegt, dass ich gegen die Stadt gekämpft habe und das rübergebracht habe, dass das ja eigentlich gar keine schlechte Idee ist. Und dann geht es darum, dass du intellektuell versuchst, dieses Ding aufzulösen. Und dann fragt man sich, wenn man sozusagen von außen rankommt, wieso sollen eigentlich ein Hotelzimmer, wieso sollen das ein Fenster haben? Das ist Quatsch, ist kontraproduktiv, weil da kommen Gerüche rein, da kommt Staub rein, da kommt Dreck, da kommen schlechte Luft rein, da kommt Hitze, Kälte oder Licht eben halt rein. Und dementsprechend für einen guten Schlaf ist das eigentlich eben halt völlig falsch. Das heißt, ohne Fenster und wir schießen da 1,4 Millionen Liter Frischluft rein, kannst du viel, viel besser schlafen, wenn du eben mal das gerade nicht hast und es besser kontrollieren kannst. Mhm. Und das sind natürlich solche Denkweisen, die gehen jetzt erstmal gegen den normalen Denkprozess von jedem dagegen. Und das ist eigentlich eben mal, glaube ich, so eine Stärke, dass man sagt, nein, im Grunde, wenn ich wirklich einen guten Schlaf haben will, brauche ich eine sehr gute Matratze. Ich brauche dann eine komplette Verdunklung, wenn ich es brauche, oder eben halt andere Themen. Und das habe ich dort einfach umgesetzt. Und wenn du das dann noch mit Preis kombinierst, dann
ist das unschlagbar.
Kriegst du die Leute eben halt hin. Ja. Und wir haben die höchste Auslastung in den Städten, wo wir eben halt die Hotels haben.
Warst du schon immer so? Hast du in der Schule auch schon so agiert? Oder ist das erst als Unternehmer so geworden, dass du gemerkt hast, das macht mir Spaß, das treibt mich an?
Also vollkommen klar, das ist jetzt nicht eine Sache, die dann irgendwie nach der Pubertät kommt oder vorher. Das war immer schon so. Also ich habe immer Spaß daran gehabt, andere Ideen zu haben. Das war leider für meine Schulzeit eben mal nicht so gut, weil ich war da schon eher, dass ich als 13-Jähriger mit den 18-Jährigen diskutiert habe und mich über Philosophen eben mal unterhalten habe, als jetzt irgendwo eben halt den normalen Schulverlauf eben halt nachzugehen.
Born to break the rules. Also man kann jetzt nicht den Podcast hören und sagen, oh, ich will jetzt auch Rule Breaker werden, ich probiere das mal. Kann man vielleicht machen, aber vielleicht braucht man doch mehr Genetik und mehr, wie soll ich sagen, Selbstverständnis für einen selber.
Ich glaube schon. Also ich hatte mal diese Theorie gehabt, dass ich das als Häuptlingsgen gesehen habe. Es gab eben halt dann die Leute, die rumgelaufen sind und gesagt haben, wir müssen jetzt mal ins nächste Tal und danach noch eins. Die wurden dann meistens wahrscheinlich umgebracht. Aber sie haben so viel reden können, dass sie die Leute dazu gebracht haben, sich weiterzuentwickeln. Und vielleicht ist das eins von diesen Genen, die
du hast. Weiterentwickelt ist ein super Stichwort, denn die Immobilien, das sind schon richtig große Kracher, also keine Frage. Aber du arbeitest ja noch parallel. Parallel ist übrigens, glaube ich, auch ein ganz gutes Stichwort für das Thema an Quantencomputern. Also einer Technologie, über die schon viel so spooky im Raum ist, im Sinne von, das kommt und das wird revolutionär. Und du bist jetzt schon relativ lange auch mit dem Thema betraut, bist Geschäftsführer der Quantum Deutschland, also Universal Quantum Deutschland, also ihr baut Quantencomputer. Jetzt muss man vielleicht nochmal sagen, oder ich probiere es mal, ein Quantencomputer ist ja das Besondere für diejenigen, die jetzt nicht sofort wissen, was es ist. Er kann halt parallel arbeiten. Ein normaler Rechner kann nur hintereinander oder eben, das dauert Zeit und das hat, wie gesagt, auch eine gewisse Einfältigkeit, eins nach dem anderen. Aber ein Quantencomputer kann halt parallel und bis zu millionenfach parallele Dinge machen. Das wird wirklich revolutionär. Was fasziniert dich denn an dieser Technologie? Und die hat ja nun gar nichts mit Immobilienentwicklung zu tun. Was ist das, was dich da so antreibt?
Also die Technologie und ein Quantencomputer ist ein Gamechanger in so vielen Bereichen. Das heißt, wirtschaftlich, das heißt, die Firmen, die zuerst mit dem Quantencomputer arbeiten werden, mit dem Großen, werden eine ganz andere Bedeutung haben, sich ganz andere Märkte erschließen können. Er wird im Bereich der Sicherheit, hast bestimmt schon davon
Kryptologie
gehört.
Kryptologie und so ist ein Riesenthema.
Dass man mit einem Quantencomputer mit weit über 1 Million Qubits wird man jeden Code knacken können. Das hat natürlich einen riesengroßen Impact. Das wird für die Sicherheit, für Defense und allen Nummern dran, für Regierungen, ist das eigentlich eins der wichtigsten Themen. Und somit sind alle, viele große Länder, die eben halt die absolute Augenmerk darauf haben, dass sie einen eigenen Quantencomputer haben und einen großen. Und das wird für mich eben halt eine der wichtigsten Technologien der Welt werden. Und für Hannover ist, oder für Deutschland, ist natürlich auch bei mir diese Idee, ich würde ganz gerne die Technologie hier in Deutschland haben, weil sie wird so entscheidend sein für viele Prozesse. Und wir haben Quantenphysik früher mal erfunden, vor über 100 Jahren. Eigentlich ist es unsere Domäne. Und deswegen macht es nach meiner Meinung sehr viel Sinn, da eben halt sich stark zu engagieren. Und ich habe vor 8 Jahren damit angefangen. Und ja.
Aber wenn du jetzt nochmal so ein bisschen über den großen Teich rüber guckst, haben wir eine reelle Chance? Also bei künstlicher Intelligenz sagt man ja so ein bisschen, naja, da haben wir als Europäer alle so ein bisschen gepennt und ehrlich gesagt ist jetzt Amerika schon so weit. Vielleicht holen wir ein bisschen was wieder auf, im Moment tut sich ja was. Haben wir bei Quantencomputern tatsächlich noch eine reelle Chance, ein globales Rennen zu gewinnen?
Das wissen die meisten nicht. Wir sind gerade mit Technologien, die ich auch in meiner Firma habe, sind wir Technologieführer. Mhm. Das heißt, es ist wirklich so, die Chinesen, Amerikaner haben auf eine Technologie gesetzt, die eben halt in ihrer Skalierung eben halt Schwierigkeiten haben. Und das, was ich schon vorhin meinte, du musst nachher einen Quantencomputer bauen mit 100.000, 1 Million oder mehreren Millionen Qubits,
Fehler korrigiert. Muss man mal kurz sagen, der normale Computer hat ein Bit, also das ist so die 0 und die 1, das kennen wir auch so ein bisschen. Und ein Qubit ist sozusagen das Pendant in der Quantentechnologie und ein Qubit kann alles sein, also kann eine 0 sein, kann eine 1 sein. Das ist das Geheimnis, glaube ich, dass das diese Parallelität erzeugt.
Ja, und das ist ja genau, was du gesagt hast. Du kannst mit diesen Nullen und Einsen mathematisch rechnen, aber du hast natürlich, wenn du ganz viele Berechnungen parallel laufen lässt, hast du irgendwann mal oben einen Bottleneck und dann kann er nicht weiter. Und der Quantencomputer kann nicht nur Millionen, der kann Milliarden und Abermilliarden von Berechnungen parallel machen. Und das ist eben halt das, was ihn ausmacht. Also damit können Moleküle ausgerechnet werden. Es können dort nachher physikalische Gesetze eben halt gemacht werden, Logistik etc. Das ist eben halt das, er wird sehr, sehr viele Probleme, die wir in der Zukunft haben, wird er lösen können. Und das ist dieser Game Changer. Und damit eben halt auch eine Core-Technologie, die wir unbedingt in Deutschland brauchen.
Und was würdest du sagen, wann ist der weiße Rauch aufgestiegen? Wann ist der erste Quantencomputer in Hannover eventuell tatsächlich, ich weiß nicht, wie würde man sagen, serienreif oder Prototyp oder im Einsatz? Wie lange müssen wir noch warten?
Also ich glaube, dass man Quantencomputer mit 100.000 Qubits in den nächsten 5, 6, 7 Jahren hat. Und damit wirst du die ersten kommerziellen Nutzungen mitmachen können. Ne? Das wird noch nicht genügen, um Bitcoin und die ganzen anderen Sachen dann zu erledigen. Das wird dann vielleicht nochmal 1, 2, 3 Jahre noch länger brauchen. Aber wirkliche, richtige, große Anwendungen werden wahrscheinlich irgendwie im Zeitraum von 5 bis 7 Jahren möglich sein.
Wüsstest du so spontan oder gibt es eine Wunschanwendung, wo du sagst, also das fände ich am allerbesten? Du hast gerade Krypto angesprochen, Cybersicherheit ist wahrscheinlich sicherlich auch, also man kann sicherlich nirgendwo Nein sagen, aber gäbe es irgendeine Anwendung, wo du sagst, da würde ich besonders stolz drauf sein, wenn dieser Quantencomputer dann auch noch diese Funktion erfüllt?
Ja, alles, was in der Medizin wird, das wird eben halt spannend. Und es wird natürlich alles, was mit Ressourcen zu tun hat. Wenn du die Möglichkeit hast, alles innerhalb von Millisekunden parallel rechnen zu können, kannst du dir vorstellen, was man für Logistikthemen, also wenn ich jetzt irgendwo Ressourcen habe, wie ich die am besten nutzen kann. Also das wird schon einen sehr, sehr großen Unterschied machen, wenn man damit eben halt dann nachher Problemstellungen angehen kann.
Ich versuche mal unseren ersten Part Stadtentwicklung, Stadtveränderung, Transformationsprozesse sowohl von Gebäuden als auch von ganzen Städten mit Technologie zu vereinen. Ist das etwas, was bei dir im Kopf auch irgendwo stattfindet oder versuche ich das gerade nur, diese zwei Themen, die dich so beschäftigen, miteinander zu verbinden? Gibt es da eine Verbindung? Kann man das machen? Hochtechnologie und Städteentwicklung?
Ne, ich glaube Technologie insgesamt. Das heißt, wenn ich Konzepte mache, dann sind die meistens auch technologie-driven. Das heißt, auch beim Boxhotel war für mich ganz klar, es muss komplett digital sein. Das war also,
es gibt keine Rezeption, das muss man vielleicht nochmal wissen. Genau. Das ist ein Hotel, was sich selber per App steuert, so ungefähr.
Und es war das erste voll App-basierte Hotel, was es eben halt weltweit gab, wenigstens nach unseren Recherchen. Und das hat dann eben halt immer wieder diesen Sinn. Oder wenn ich irgendwo andere Themen habe, auch jetzt Cybersecurity, wo ich mich ein bisschen mit auseinandersetze, das ist alles technologie-driven. Und das ist auch die Zukunft. Also ich komme ein bisschen natürlich aus der Zukunftsforschung und ich glaube, dass eben halt die meisten Themen technologisch eben halt gelöst werden. Und das ist auch das, wo du dich drauf, wo du einfach eine Kenntnis haben musst. Und ich habe zum Glück immer wieder jedes Jahr China, Silicon Valley und Tel Aviv besucht. Und das sind schon Momente, wo man die Augen öffnen kann und merkt, was eben halt passiert. Du hast vorhin gesagt, dass du auch eben halt hier versuchst, eben mal die Zukunft zu denken. Für mich ist es immer ein geistiger Urlaub gewesen, andere Konzepte zu sehen. Und die Welt bleibt nicht stehen. Und das müssen wir in Deutschland begreifen. Ich komme, vor 3 Wochen haben wir die Hightech-Agenda in Berlin eröffnet für die Bundesregierung. Es ist schon wichtig, dass wir eben halt in dem Bereich investieren, damit wir eine tolle Welt haben in der nächsten Zeit.
Und noch ein bisschen dranbleiben, ne? Jetzt wird die Welt, dreht sich ja nicht nur weiter, sondern wenn man das Bild weiter haben wollte, sie dreht sich ja immer schneller. Wie empfindest du dieses exponentielle Wachstum von Technologie, Verschmelzung auch von Technologiesträngen? Also KI verbindet sich mit Robotik, Robotik mit Sensorik und dann vielleicht gerne auch noch mit Quantencomputern. Kommst du da immer noch mit oder andersrum gesagt, glaubst du, dass es da auch so einen Kipppunkt geben kann, wo wir alle sagen, wow, jetzt haben wir aber als Mensch uns irgendwie so ein bisschen ins Ausgekegelt. Wird es diesen Moment geben oder behält der Mensch wirklich immer die Oberhand über aller Technologie?
Also das ist natürlich die Frage, hat er derzeit überhaupt noch die Oberhand? Alles, was wir machen, ob es nun mit dem iPhone oder mit anderen Sachen sind, haben unser Leben komplett verändert.
Absolut.
Und ja. Ich bin sehr positiv für die Zukunft, deswegen mache ich das auch. Klar, es gibt Gefahren. Also zum Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, ich möchte, dass diese absoluten Hightech-Technologien eben halt jetzt nicht unbedingt in Nordkorea erfunden werden oder auch selbst eben halt China oder Amerika. Da wird es sicherlich eben halt viele Themen geben, die auch eine Gefahr haben. Das war immer schon so. Aber wenn man zurückblickt, ist eigentlich Technologie und Innovation immer was Positives gewesen. Mhm. Und wenn man heutzutage reflektiert, wo wir gerade sind, was wir gerade machen, ich glaube, es gab nie so eine gute Zeit wie die, die wir heutzutage haben. Und das wird schnell gehen und das wird eben halt weitergehen. Klar, ich bin in der glücklichen Situation, dass ich diese Zukunftstechnologien mit begleiten kann und natürlich auch den Zugriff habe darauf. Aber glaub mir, einige Sachen müssen mir meine Kinder auch erklären. Alles kann ich nicht, aber ich habe eine klare Vision davon, dass es eben halt gut gehen kann.
Für diese gute, gelingende Zukunft, was würdest du dir eigentlich wünschen? Du hast gerade Bundesregierung erwähnt, das hat was mit Investitionen zu tun, vielleicht auch das unternehmerische Klima in unserem Land oder auch in unserer Stadt. Was wären eigentlich so auf deiner Wishlist so ganz oben, um deinem Traum und deinen Visionen einfach noch mehr Raum und mehr Nährboden zu geben?
Mut und Neugierde. Das ist das, was sicherlich eben halt schwierig ist. Es wurde jetzt auch bei der Hightech-Agenda wurde klar formuliert, wo wir hin müssen, dass wir viel zu viel Zeit verloren haben und wir Core-Technologien eigentlich in Deutschland entwickeln können und sie auch hier behalten können. Aber das ist von oben, wird es dann immer klar formuliert, aber soweit es nach unten geht, ist dann immer diese Angst und geben wir es jetzt wirklich richtig aus und wie machen wir ein Vergabeverfahren und eine Roadmap etc. Dabei geht viel, viel Zeit weg und die, wie du schon gesagt hast, die Welt um uns rum marschiert weiter und ich glaube, da brauchen wir Personen, die Visionen haben und eine klare Strategie haben. Also ich kenne viele Länder auch im Umkreis, auch selbst Dänemark, Holland, die eben halt sehr viel mutiger sind in vielen Sachen, auch da geht es dann auch wieder in Architektur. Also ich will verrückte, spektakuläre Architektur bauen. Ich möchte ganz gerne, dass wir technologisch, wie wir es früher immer waren, einfach führend sind. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, unsere letzter Aufbruch, wo wir was gemacht haben, das kam aus dem Kaiserreich. Im Kaiserreich haben wir so viele Wissenschaften, so viele Core-Technologien aufgebaut, wo wir heutzutage noch unseren Wohlstand von haben, ob nun Automobilindustrie etc. ist. Und das ist etwas, wo ich ganz gerne wieder zurück will, dass wir einfach sagen, wir können etwas. Das bedeutet natürlich auch, dass die Bevölkerung einfach diesen Willen hat, eben halt wieder Sachen umzusetzen. Und das wäre ein ganz toller Wunsch zu Weihnachten.
Ist das auch irgendwo ein kleines Plädoyer, wenn man das so ein bisschen reverse denkt, im Sinne von Achtung, liebes Deutschland, wir verpassen hier eventuell auch wirklich den ganz großen Zug, der uns in die Zukunft bringt? Also bist du auch alarmiert so ein bisschen?
Ich bin sehr alarmiert. Das heißt, wir leben natürlich jetzt schon lange, lange Zeit von unseren Zinsen technologischer Art in allen Bereichen. Mhm. Und wenn wir da nicht loslegen, verkaufen wir uns. Und das waren für mich auch immer wieder Beispiele, wo ich das gesehen habe, als während der Corona-Zeit diese 2 Milliarden alleine für Quantencomputing von der Regierung zur Verfügung gestellt worden sind, habe ich im Ausland, Amerika etc., haben Leute gesagt, wieso macht ihr denn das? Wieso gebt ihr denn dafür jetzt Geld aus? Ihr könnt doch bei uns Kunde sein. Wir verkaufen euch doch die ganze Technologie. Spart doch lieber das Geld. Und das ist für mich so eine Eigenschaft, dass uns die Welt draußen sehr, sehr stark als Konsumenten sieht. Nicht mehr als diejenigen, die Innovatoren, die Marktführer, alles, was wir eigentlich sein können, wo wir einen tollen Mittelstand haben. Und auch zum Beispiel, wieso nennen wir die Marktführer, die wir haben, Hidden Champions? Versteckte Champions? Das ist immer so, das hat nicht nur Bescheidenheit, sondern das klassifiziert uns hier in einer gewissen Form. Wir müssten eigentlich eben halt nach vorne preschen und sagen, hallo, wir sind eben mal noch das Land, was eben halt viel kann und wo wir eben halt auch viel schaffen können.
Die Handbremse lösen, ne, die unsere Deutschlandgeschwindigkeit hier gerade so ein bisschen verlangsamt. Hast du eigentlich noch Vorbilder oder Idole? Oder gibt es irgendjemanden, wo du sagst, also, der ist schon ein cooler Typ? Oder eine Frau? Also Forscherin oder Elon Musk oder Investoren oder so? Gibt es so Menschen, die dich selber noch faszinieren?
Ich glaube, wenn man so aufgestellt ist wie ich, ist es gerade nicht gut, dass man Idole hat. Also Musk ist vielleicht sogar eher noch ein Negativbeispiel, weil ich dann auch immer wieder Verantwortung eben halt als eine der Eigenschaften sehe, die man eben halt haben sollte. Aber ich habe eigentlich keinen. Und ich glaube auch, ich kenne viele, viele tolle Leute, sehr, sehr intelligente Menschen, die ich cool finde, aber ich glaube, dass es immer ein Thema ist, dass man sich sehr individuell bewegen muss. Und wenn man ein Idol hat, glaube ich, ist die menschliche Art, dass man dann sehr schnell sich darauf verlässt, dass dieses Idol auch wirklich immer das Richtige macht. Ich bin lieber jemand, der alle in Frage stellt. Nicht schlimm, aber wenigstens eben halt sich versucht, einige Sachen bei den Leuten rauszupicken. Ich glaube nicht mehr an die 100% perfekte Person.
Nee, keine Frage. Aber du bist 100% Rulebreaker. Also das ist ja das dann sozusagen auch im Sinne von, ich mache einfach das, so wie es mir gefällt. Also oder andersrum gesagt, du musst dich da gar nicht verstecken oder dich framen lassen. Letzte Frage so, jetzt haben wir ja schon gesagt, die zwei großen Immobilienprojekte, die Quantencomputer. Gibt es eigentlich noch irgendein Projekt, wo du sagst, also wenn ich mal ganz, ganz viel Zeit hätte, dann würde ich mich diesem Thema auch gerne nochmal nähern.
Sicherlich ganz viele, aber mein Leben ist natürlich schon so gestaltet worden, dass ich mir die meisten Wünsche eben halt erfüllt habe. Aber ich bin immer noch neugierig und ich glaube, dass auch noch die Zeit, die mir noch bleibt, noch viele Herausforderungen eben halt hat. Aber ich bin sehr interessiert eben halt natürlich an Kunst und Architektur. Da hätte ich ganz gerne ein bisschen mehr Zeit dafür. Aber ich glaube, dass ich genug Aufgaben habe, dass ich über den Tag komme.
Sehr gut. Wir sind jetzt erstmal sehr, sehr gut durch diesen Podcast gekommen. Ich habe mich sehr gefreut, da mal so ein bisschen hinter die Kulissen von so einem tollen Menschen auch zu gucken oder andersrum gesagt, deine Projekte noch ein bisschen mehr kennenzulernen. Ich glaube, du wirst uns noch viele Schlagzeilen gönnen oder andersrum gesagt, da ist noch viel im Topf. Ich wünsche dir dafür erstmal alles, alles Gute, viel Glück und Erfolg. Und was ich sehr bewundernswert finde, und du hast es gerade auch gesagt, das Thema Neugierde, ich glaube, das sollten wir uns alle bewahren, weil wenn man keine Neugierde mehr hat, dann wird das Leben langweilig und dann wird es wahrscheinlich auch nicht mehr so gut. Vielen Dank, dass du da warst, lieber Oliver.
Gerne, vielen Dank.
Berger, der Podcast.